weil wir in einer ganz besonderen Zeit leben. Ich denke, das spürt auch jeder von uns, dass es irgendwie ans Eingemachte geht, dass Dinge passieren, wo man merkt, jetzt hat man wieder eine Schwelle überschritten in der Völkerwelt und auch hier bei uns in Deutschland. Heute will ich euch einführen in einen Text in Epheser Kapitel 6. Bevor wir das lesen, will ich noch eine Geschichte erzählen. Aber es ist eine Kontroverse, ein kontroverses Anliegen heute Morgen. Wir wohnen ja in Hessen und Hessen hat eine geschichtliche Beziehung zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Als der King George den Krieg gegen die amerikanischen Rebellen führte, ihr wisst ja, die 13 Bundesstaaten, die es damals gab, es waren nur 13 an der Ostküste, das waren Kolonien von England und die wollten die Unabhängigkeit und führte dann natürlich zu einem Krieg. Und der George brauchte gute Truppen, er wollte mit einem kräftigen Schlag diese Rebellion einfach unterdrücken. Und da hat er die Elite-Truppe Europas engagiert, mit viel Geld natürlich bezahlt. Das waren Soldaten, Söldner aus Hessen. Und die Soldaten waren Hessen bis heute, wenn du dort mal unterwegs bist, wirst du merken, dass die Hessen sehr groß sind. Die Männer sind also richtig, richtig große Männer. Und sie waren sehr gute Soldaten, voll ausgerüstet mit den neuesten Waffen. Und die hat er engagiert, nach Amerika geschickt. Und sie haben dann zusammen mit den anderen Truppen den George Washington, das war der Oberbefehlshaber der revolutionären Armee, kräftig zugesetzt. Er hat jede Schlacht verloren. Sie hatten absolut keine Chance auf dem Schlachtfeld. Und von den, und das kam dann dazu, im Winter 1776 war eigentlich dieser Aufstand zum Scheitern verurteilt. Die Armee war geschlagen. George Washington musste mit dem, was übrig blieb, 90% seiner Soldaten waren entweder gestorben oder desertiert, sind einfach nach Hause gegangen. Das waren nämlich keine Soldaten, das waren Bürger, das waren Farmer, Handwerker, Jäger, was halt eben so da war in Amerika. Und ja, sie mussten fliehen. Durch Pennsylvania bis zum Delaware-Fluss. Dort konnten sie mit Mühe und Not übersetzen. Sie sind knapp der britischen Armee entronnen. Die waren ihnen hart auf den Fersen. Und dann lagerten die Briten dort auf der einen Seite von Delaware und das geschlagene Heer von George Washington auf der anderen Seite. Und die Briten setzten sich dann nieder, machten ein Winterquartier auf in der Stadt Trenton, ganz in der Nähe. Und sie warteten. In ein paar Wochen würde der Fluss zufrieren und da müssen sie nur rübergehen und den Rest erledigen. Und George Washington hat das, seine Soldaten haben das klar gesehen, dass sie am Ende waren. Was macht er? In der Nacht zum 26. Dezember ruft er seine Soldaten zusammen und sagt, wir greifen die Briten an. Jetzt hat er einen Albtraum gehabt oder ist er von Sinn, was ist mit ihm? Aber er konnte sie überzeugen. Sie liebten ihren General und sie waren bereit, ihm zu folgen. Er sagt, ich gehe da rüber und ich werde kämpfen. Und in dieser Nacht setzten sie wieder rüber auf die andere Seite vom Fluss, marschierten auf diese Stadt Trenton, dieser zerlumpte, verhungerte Haufen von Soldaten, der noch übrig geblieben war. Und dort in Trenton lagerten die Briten, die britische Armee. In Sicherheit liegten sie sich. Der Krieg war doch schon gewonnen. Sie schliefen in ihren Betten, hatten die Nacht vorher noch Weihnachten gefeiert und was ich was. Niemand wäre auf die Idee gekommen, dass diese Armee den Angriff wagen würde. Und George Washington hat sein ganzes Heer übergesetzt. Niemand blieb zurück. Und es war den Soldaten klar, es gibt kein Zurück. Es gibt nur noch vorwärts. Entweder, wahrscheinlich werden wir sterben, aber wir werden jetzt diesen Kampf führen. Und sie gingen die Nacht hindurch und kamen am frühen Morgen in Trenton, in dieser Stadt, an. Und ratet mal, was passiert ist. Die lagen alle noch in ihren Betten. Einige tranken noch den letzten Schluck Whisky aus der Flasche. Die Armee, zerlumpt wie sie war, umzingelte die Stadt, marschierte durch die Straßen. Bis endlich jemand merkte, was passierte, war es zu spät. Sie haben die britische Armee überrumpelt, alle gefangen gesetzt, die ganzen Waffen beschlagnahmt, die ganzen Vorräte beschlagnahmt. Und es wurde ein Wendepunkt in der amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Dieser Sieg, der ging in die Geschichte ein. Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Das lernen die Kinder in den USA, wenn sie zur Schule gehen. Sei dir nie zu sicher. Lass nie das wachsame Auge einschlafen. Du weißt nie, was passiert. Sei dir nie sicher, dass du gewinnen wirst. Und das hat dann Amerika in den folgenden, auch in unserer Zeit, blutig erleben müssen, wenn man sich zu sicher ist. Ach, die machen wir mit links. Und dann hast du einen Krieg, der über Jahre geht wie in Vietnam und den man dann verliert. Wir lesen jetzt Epheser Kapitel 6. Und wenn wir zu diesem Vers kommen, ich sage ihn gleich, dann will ich dir sagen, Epheserbrief ist ein herrlicher Brief. Also von Kapitel 1 bis Kapitel 6 erklärt Paulus die wunderbare Gnade Gottes. Und was passiert, wenn Gott im Leben eines Menschen eingreift? Wie sich die Sache ändert? Das frühere Leben und das jetzige Leben so unterschiedlich, als ob es zwei Geschichten wären. Gottes Kraft im Leben eines Menschen. Und dann sagt in Kapitel 5, erzählt er von Vers 18 an, wie wir erfüllt werden mit dem Geist Gottes und was dann passiert, wenn die Gemeinde erfüllt ist mit dem Geist Gottes. Und liebe Geschwister, das sind Sachen, man kann sehr wohl über den Glauben diskutieren. Wir haben heute das Zeugnis gehört, wie schwer es ist, Menschen das verständlich zu machen. Aber es gibt etwas, das kann ein Nicht-Christ nicht abschreiben. Und das ist das persönliche Zeugnis von Menschen, die durch die Liebe Jesu ergriffen worden sind. Das Leben, was dann folgt, da gibt es kein Argument dagegen. Und wir in unserer menschlichen Weisheit, wir denken, wir stehen über Gott, wir können ihn ablehnen, wir machen es besser ohne ihn. Und enden jedes Mal in die Katastrophe. Also, wir werden voll Heiligen Geistes. Unser Reden beendet sich. Wir singen andere Lieder. Und dann geht es weiter. Es hat Auswirkungen in die Ehe. Frauen unterordnen sich ihren Männern. Die Männer lieben ihre Frauen, wie Christus die Gemeinde. Wer möchte nicht so einen Ehemann haben? Die Ehe wird anders, die Familie wird anders. Er geht weiter in Kapitel 6. Die Kinder gehorchen ihren Eltern. Sie ehren Vater und Mutter. Das ist nicht eine Folge einer Philosophie, sondern das ist die Folge, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, uns völlig umkrempelt und uns eine Chance gibt für ein anderes Leben. Und nicht nur das, dann in Vers 5 geht es um Knechte und ihre Herren, auch in der Arbeitswelt hat es Auswirkungen und Konsequenzen. Also, wir haben eine, so gesehen, wie ein Gemeindeparadies. Es ist wunderbar. Es könnte nicht schöner sein. Und dann kommt Vers 10. Und hier verändert Paulus seine Lautstärke. Ich weiß nicht, wir können das natürlich nicht hören, hat es geschrieben. Aber nachdem er all das Wunderbare erzählt hat, was Gott im Leben eines Menschen tun will, kommt Vers 10 aus heiterem Himmel. Es gibt nichts, was uns darauf vorbereiten würde, was jetzt kommt. Vers 10, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Es ist Militärsprache. Es kommt ein Befehl nach dem anderen. Beachten wir, zieht all die Waffenrüstung Gottes an, dass ihr standhalten könnt gegenüber die listigen Kunstgriffe des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für die Heiligen. Hier geht ein Leutnant durch die Reihen der Gemeinde Jesu und er macht keine Vorschläge. Hallo, ihr lieben Christen, wollen wir uns nicht heute erheben? Wollen wir nicht unsere Waffenrüstung anziehen? Hättet ihr denn gerne Lust dazu? Wacht auf! Zieht an! Der Feind, er ist mitten unter uns und greift uns an mit seinen feurigen Pfeilen. Und dann kommt, wie wir sagten, ein Befehl nach dem anderen. Betet alle Zeit, ergreift die ganze Waffenrüstung, steht fest. Das sind alles Ausdrücke aus dem Militär, wo man einen Angriff erwartet und nun der General seinen Soldaten sagt, Leute, jetzt kommt es, wir bleiben hier stehen, wir ziehen uns nicht zurück, wir weichen keinen Schritt nach hinten. Wir müssen dieses Feld behalten. Und so befindet sich die Gemeinde von einem Schlag auf den anderen mitten in einem Krieg, von dem man vorher eigentlich keine Ahnung hatte. Und die Bibel erklärt uns diese Welt, wie es ist so wie ein kosmischer Kampf, nicht zwischen Gut und Böse, sondern zwischen Gott und dem Widersacher, Satan. Und in der Mitte ist die Gemeinde Jesu. Und was passiert jetzt? Nun, was ist mit diesem Feind, von dem er hier spricht, die Gewalten, die Herrschaften, die Weltbeherrscher der Finsternis. Wir haben doch gelernt in Kolosserbrief 2 zum Beispiel, er hat die Herrschaften und Gewalten entwaffnet. Jesus, er stellte sie öffentlich an den Pranger. Er triumphierte über sie. Das könnte der Gemeinde Jesu zum Trugschluss führen. Ja, wir haben vor dem Feind nichts zu fürchten. Er ist besiegt. Also, wozu brauchen wir die Waffen, die geistliche Waffenrüstung? Lasst uns schlafen, lasst uns fröhlich sein. Das Leben ist kurz. Da sagt Paulus, nein, nein. Es stimmt, er ist besiegt. Aber wie jemand sagte, er hat noch die Rückzugsgefechte. Er sucht, ihn zu versuchen, wen er kann, um zu Fall zu bringen. Er ist zwar ein besiegter Feind, aber er kämpft noch. Und ein besiegter Feind kann einen Sieg herbeiführen, wie wir aus der Geschichte in den USA gerade eben gelernt haben. So gibt es unter uns Christen zwei gegensätzliche Lager, sage ich mal. Und auf der einen Seite in den bibeltreuen Kreisen, in unseren bibeltreuen Kreisen, wird nicht der Feind verleugnet, weil es ja vielfach in der Bibel erklärt wird und erzählt wird, wie Satan verführt und welche Machenschaften er hat. Man verleugnet es nicht, aber man blendet es aus. Wir können mit dieser ganzen Geschichte nicht viel anfangen. Was ist mit diesen finsteren Mächten und so weiter? Das klingt alles ein bisschen gruselig und dann wollen wir uns nicht damit beschäftigen. Ich kann mich erinnern, vielleicht 14 Jahre alt. Wir waren damals, meine Eltern, noch in Oberbayern in einem christlichen Ferienheim und da hatten wir einen Gast von mittleren Alters, ein Mann, der war so offensichtlich besessen und es kam zu merkwürdigen und besorgniserregenden Zwischenfällen. Und da waren gerade mehrere Missionare dort und ich habe dann das Gespräch mitbekommen. Ich saß da irgendwo in der Ecke und habe gesehen, wie sie dann diskutieren. Und mir fiel auf, dass sie von der Situation überfordert waren. Sie wussten nicht, was zu tun ist letzten Endes. Und einer hatte den Vorschlag, andere fand den und ja, das ging hin und her. Und eigentlich hatte ich den Eindruck, hatten sie alle, war es ihnen unangenehm. Sie wollten dieses Problem so schnell irgendwie beseitigen und weitergehen in ihrem Leben. Und schlussendlich kam es auch so. Dann wurde er weggebracht. Mein Vater hat ihn dann aus dem Heim entfernt. Aber das Problem wurde nicht gelöst. Das fand ich schade. Ich hätte nun auch keine Antwort gewusst. Aber ich dachte mir, wieso stehen wir daneben und wissen nicht, was wir tun sollen? Es gibt natürlich auch das andere Lager. Das kennst du vielleicht, ich kenne es. Ich war dort Bekanntschaft gemacht mit Christen, die den Teufel überall sehen. Und auch in der Seelsorge. Hinter jedem Problem, den ein Mensch hat, einen Dämon sehen. Wenn jemand klaut, dann hat er einen Dämon, den muss man austreiben. Und dann erst hat er den Sieg oder jemand im Ehebruch lebt. Egal, was es ist. Überall sieht man den Teufel, er ist schuld daran. Den muss man besiegen und austreiben. Und dann haben wir die Möglichkeit, diese Sünde zu überwinden. Das sind seelsorgerliche Ansätze, die finden wir in der Bibel nicht. Dann haben wir auch einen Auswuchs in der sogenannten geistlichen Kampfführung oder geistlichen Kriegsführung, glaube ich, heißt es hier auf Deutsch, wo dann aus dem angelsächsischen Raum eine ganze Theologie zusammengestellt worden ist, wie man diese feindlichen, finsteren, übernatürlichen Mächte begegnen muss, mit allen möglichen und unmöglichen Schlussfolgerungen. Ich kann heute Morgen nicht darauf eingehen, aber das ist so ungefähr die Spannbreite, in der wir als Gemeinde uns befinden. Wenn die Bibel, wenn Paulus hier in Epheser 6 uns schreibt, dass unser Kampf sich nicht gegen Fleisch und Blut richtet, dann führt er uns ein in eine Realität, die wir nicht verleugnen sollten. Auch wenn es uns, sagen wir, unangenehm ist. Auch wenn wir uns fürchten, vielleicht in eine, wer weiß, wohin abzugleiten. Während die Bibel uns diese Dinge aufdeckt, wie hier in Vers 12, dann merkst du gleichzeitig, darauf bitte beachte das, dass die Bibel auf der einen Seite das offenbart, Gott zeigt uns ein bisschen, was in dieser für uns nicht handhabbar, nicht sichtbaren Welt passiert. Gleichzeitig deckt er aber es auch zu. Gott erklärt uns schon einiges. Und wenn wir alle Aussagen der Bibel zusammennehmen würden, würden wir schon eine Menge über den Teufel und über diese finstere Macht, die existiert, erfahren. Aber du merkst, es gibt einen Punkt, wo die Bibel uns nichts weiter erklärt. Sie deckt es zu. Sie erlaubt uns einen Einblick, aber nur so weit. Und das ist das Problem, dass wir dann das Okkulte, das Verborgene, eine Faszination ausübt. Und man möchte mehr wissen. Ich habe einen Bücherschrank voll mit Büchern und Heften, wo Leute berichten aus angeblich, was sie alles erfahren haben in ihrer Unterhaltung mit den finsteren Mächten. Und du merkst, dass sie zu weit gegangen sind, dass sie Verführte sind. Und manche haben auch dann Schiffbruch erlitten in ihrem Glauben. Wir müssen nicht mehr wissen über diese Dinge, als was die Bibel uns sagt. Es ist uns nicht erlaubt, unsere Nase hineinzustecken in das, was verborgen bleiben soll. Das hat mit unserer geistlichen Kampfführung nichts zu tun. Aber ein paar Beispiele, weil wir die Dinge überlesen. Sie sind überall in der Bibel, so kleine Hinweise über das, was unsichtbar eigentlich passiert in dieser Welt und auch im Reich Gottes. Zum Beispiel Apostelgeschichte 5. Wer kennt die Geschichte von Ananias und Sapphira? Und sie verkaufen ihr Grundstück und behalten einen Teil von dem Geld in die eigene Tasche. Und dann kommt es zu einer Konfrontation in der Gemeinde. Der Apostel Petrus ist dort und er stellt sie zur Rede. Und dann sagt, ihr habt den Heiligen Geist belogen und für euch auf die Seite geschafft. Und jetzt würden wir denken, vielleicht würde er sagen, ja, ihr habt ein Problem, ihr seid geldgierig, ihr seid nicht ehrlich, ihr habt ja die Gemeinde belogen, den Geist Gottes belogen. Man könnte das so seelsorgerlich vielleicht aufarbeiten. Aber was er ihnen sagt, ist, er stellt ihnen eine Frage. Warum hat Satan dein Herz erfüllt? Nicht? Das ist die Aussage, mit der wir nichts anfangen können. Und wenn wir die Bibel lesen, überlesen wir das. Weil was heißt das jetzt? Warum sagt er das? Petrus selbst hat Ähnliches erlebt, als Jesus noch auf der Erde war. Könnt ihr euch vielleicht noch erinnern? In Matthäus 16 ist das. Dann fragt Jesus, wer er denn sei. Und Petrus antwortet, du bist der Sohn Gottes. Und dann erklärt Jesus seinen Jüngern, dass sie nach Jerusalem gehen müssen und dass er dort leiden und sterben wird. Und der Petrus, weil er Jesus liebt natürlich, sagt ihm, nein, er wehrt ihm. Das soll nicht passieren. Das darf nicht passieren. Dann gehen wir halt nicht nach Jerusalem. Und dann, was sagt Jesus zu ihm? Merkwürdig, nicht? Er sagt nicht, ja, Petrus, ich weiß, dass du es gut meinst, aber wir müssen hier nochmal eine Diskussion halten, weil du hast noch nicht den Peil so richtig drin. Satan, damit meint er nicht, dass Petrus Satan ist. Das sagt er nicht, sondern er merkt, der Verführer ist dort und er versucht Jesus durch Petrus, dass er den Weg des Gehorsams, den Weg nach Golgatha nicht gehen soll. Satan, gehe hinter mir. Das kommt uns schon merkwürdig vor, nicht? Dass der Herr die Realität des Feindes so nah spüren konnte. Und Johannes 13 erzählt uns, dass der Judas den Herrn Jesus verriet. Und wie würden wir das erklären? Wir dividieren das alles herunter in den sichtbaren, logischen, wissenschaftlichen Bereich. Wir würden jetzt eine Psychoanalyse anfangen mit dem Judas Iskariot, würden auf die Couch legen. Judas, du hast ein Geldproblem, du klaust aus der Kasse, was ist mit dir los? Wir müssen dich beseelsorgern. Und Judas will Jesus verraten. Und dann sagt, heißt es während des Mahles, nun kommt die Erklärung, als der Teufel dem Judas ins Herz gegeben hatte, ihm zu verraten. Was machen wir damit? Wie passiert das denn? Offensichtlich, wir können jetzt die Geschichte nicht aufrollen, aber an mehreren Stellen warnt Jesus den Judas. Er arbeitet an ihm. Aber letzten Endes verfällt Judas seinem inneren Fleisch, sage ich mal so, und Satan gewinnt Einfluss über ihn und kann ihm eine Idee hineingeben, ein Wunsch Jesus zu verraten, bekommt er 30 Silberlinge dafür und es führt ihn ins Verderben. Wenn wir das Vaterunser beten, noch ein Beispiel, was beten wir? Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Ja, wieso erlösen von den Bösen? Wir beten das, aber spüren wir, dass wir eine Not haben, dass wir die Hilfe Gottes brauchen, dass sein Feind ist, der stark ist. Er ist zwar besiegt, aber er kann. Und ich brauche Gottes Hilfe. 1. Timotheus 4. Da heißt es, in späteren Zeiten werden etliche vom Glauben abfallen. Ja, das kennen wir. Sie werden Irrlehren anhängen. Das kennen wir auch. Und wenn wir über Irrlehren sprechen, dann schauen die uns das an und gucken, wo das unbiblisch ist und haben mal eine theologische Erklärung dafür. Das ist natürlich wichtig, dass wir wissen, warum das falsch ist. Aber hier steht letzten Endes, sie werden sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden. Aber was ist jetzt? Ne? Wo kommt das denn her? In der Tat, die meisten falschen Religionen, eigentlich alle, werden begründet von falschen Propheten. Und die haben einen Zugang, oder sagen, sie haben einen. Sie haben Visionen, sie bekommen Botschaften aus der anderen Welt und meinen, das sei von Gott. Und die sagen, nein, das ist nicht von Gott. Wir haben einen mächtigen Feind. Schau mal die Namen an, die für den Teufel erwähnt werden in der Bibel. Der Gott dieser Welt zum Beispiel. Der Gott dieser Welt. Der Fürst, der in der Luft herrscht. Ein brüllender Löwe. Der Durcheinanderbringer. Der Widersacher. Der Lästerer. Der Drache. Und. Wir sprechen in unseren gläubigen Kreisen, haben wir unsere eigene Sprache, sprechen wir nicht von Angriff, sondern von Anfechtung. Also wenn du sagst, oder wenn ich jetzt sage, ich hatte heute eine Anfechtung, dann meine ich damit, ich hatte heute einen schlechten Tag und ich merke, irgendwie werde ich geistig angegriffen. Das sind nicht nur jetzt irgendwie, dass ich mit dem linken Bein aufgestanden wäre, sondern ich habe Zweifel und ich fühle mich nicht wohl und bin deprimiert und mein Glaube ist irgendwie angegriffen. Also wir haben schon wir spüren das manchmal, denke ich, oder? Dass mehr passiert, als was nur mit den Augen zu sehen ist. Ein Beispiel. Wir waren 18 Jahre in Amberg. Wir hatten dann oft Teams zu Hause. Wir hatten eine große Wohnung gemietet. Und diese Teams, junge Leute, die so Missionseinsätze machten mit uns zusammen, die wohnten dann bei uns. Manchmal bis zu 30 Personen. Also zu unserer großen Kinderschar noch einmal 30 auf dem Boden und überall. Toilette natürlich schwierig und Schminkmöglichkeiten keine. Musste alles flott gehen, wenn du so viele Leute hast. Aber es passierte etwas Merkwürdiges. Sehr oft, wenn das so ein Wochenende war, lief unsere Spülmaschine aus. Wasser auf dem ganzen Boden, die Küche unter Wasser. Nicht dazwischen, nicht sonst, immer nur dann. Ich weiß nicht, hat die Spülmaschine gespürt, dass da irgendwelche Leute kommen? Jetzt muss ich Wasser rauslassen? Ja, ich weiß nicht warum. Vielleicht gibt es eine natürliche Erklärung. Aber wir haben gemerkt, das ist eine Anfechtung. Überleg mal, meine Frau muss kochen und das Ganze organisieren für so viele Leute. Und dann läuft die Spülmaschine aus. Das ist das Allerletzte. Und dann muss man alles mit der Hand waschen für so viele Leute. Dann sitzen da Leute. Das ist also Stress pur. Das ist eine Anfechtung. Ich will eine andere Anfechtung. Ich erzähle euch eine andere Art. Ich könnte vieles erzählen. Es gibt ja, bei euch ist es nicht so. Ich merke, ihr seid gut aufgestellt, diszipliniert und so weiter. Aber es gibt Gemeinden, wo es nicht so ist. Und ich komme halt oft in solche anderen Gemeinden. Und da sitzen also in der hinteren Reihe die Mutter-Baby-Fraktion der Gemeinde. Und aus irgendeinem Grund, den ich noch nie verstehen konnte, wollen die unbedingt im Gottesdienst dabei sein. Nicht, dass sie viel mitkriegen, weil der kleine Sohnemann, der quäkelt nicht und macht und die ist da beschäftigt. Babyflasche hier, Schnuller da, damit er ruhig bleibt. Das geht einigermaßen, vor Programm kein Problem, kommt die Predigt, ich stehe vorne. So die ersten 20 Minuten ist der kleine Sohnemann ganz ruhig, bei seiner Mutter am Schoß. Die Predigt kommt auf ihren Höhepunkt zu, wo es ums Eingemachte geht. Und rate mal, was passiert, wenn ich an diesem Punkt angekommen bin. Du ratst, du weißt nicht. Fängt das Baby an zu schreien. Und Gott hat dem Baby ein Organ gegeben, dem ist nichts und niemand gewachsen. Auch kein Prediger, auch kein müder Mama und Papa, du bist 2 Uhr morgens im Bett, du wirst aufstehen und du wirst nachsehen, weil das hält kein Mensch aus. Dieses Organ ist eine Überlebensgarantie für das Baby. Und jetzt schreit es mitten im Gottesdienst, dort, wo jetzt die Botschaft ihren Punkt erreicht hat. Und ich rede nicht von einmal, wo das passierte, regelmäßig. Also, wenn ich das nebenbei sagen kann, wenn du Mutter und Vater bist, sei so lieb. Nimm dein Kind heraus. Meistens hat man ja eine Übertragung. Und lass den Prediger predigen. Ich sagte, es gibt keinen Prediger, der dem gewachsen ist. Dann ist die Botschaft ist vorbei. Du siehst, alle Köpfe drehen sich um. Die Spannung ist aus der Luft. Und dann ist die Predigt versenkt. Aber woher kommt das? Frag dich jetzt. Das kleine Baby kann noch nicht mal sprechen. Versteht kein Wort. Woher weiß es? Jetzt muss ich schreien. Ja, es ist nicht zu erklären. Da sprechen wir von Anfällen. Da merken wir, man kann es nicht beweisen, man will es auch nicht übertreiben, aber da merkt man, da irgendwie ist da etwas. Und wir müssen dafür beten, dass Gott uns hilft, dass wir einen Sinn dafür bekommen, dass wir wachsam sind. Was ist das Ziel des Feindes? Er sagt hier in unserer Stelle, er schießt die feurigen Pfeile auf uns, sie marschieren auf, diese ganzen Mächte. Ja, was wollen sie denn eigentlich? Wenn ich das zusammenfasse, was sie wollen, ist, dass du Schiffbruch erleidest in deinem Glauben. Das ist, was er will. Satan ist besiegt. Aber wenn er dich verführen kann, dann kann er versuchen, dass du zum Fall kommst. Er will dich zum Ungehorsam gegenüber Gott anstiften. Er will dich von Jesus trennen, auf jeden Fall. Und dann hat er Macht über dich, weil du ein schlechtes Gewissen hast. Und weil ein Keil getrieben wird zwischen dir und Jesus. Und das ist seine Chance, auch wenn er besiegt ist. Wenn er es schaffen kann, dass du Jesus nicht nachfolgst und den Gehorsam kündigst, wenn er es schaffen kann, dass dein Blick von Jesus abgewandt wird, dein Herz, deine Liebe nicht mehr den Herrn Jesus gilt, dann hat er dich genau, wo er dich braucht. Mehr braucht er nicht zu tun. Das ist sein Sieg. Nun, wie greift er uns an? Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Das Baby quäkt im Hintergrund. Da kann man nichts machen, das ist so. Aber da hintergründig spielt etwas ab. Satan will nicht, dass wir Gottes Wort hören. Er will nicht, dass du uns reinkommst. Er will alles versuchen, jeden Ablenkungsmanöver, die ihm einfällt. Und ich werde 2 Beispiele erwähnen von diesen Kunstgriffen, so heißt es. In Vers 11, schaut ihr mal, die listigen Kunstgriffe des Teufels. Sie sind listig. Und wenn ich jetzt fertig bin heute Morgen, wirst du merken, wie listig das ist. In 2. Korinther 10 schreibt Paulus in Vers 4, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Jesus. Das ist eine Beschreibung von den listigen Kunstgriffen des Teufels. Er versucht in unser Denken Festungen aufzubauen. Was sind diese Festungen? Das sind falsche Trugschlüsse, die wir haben. Wir übernehmen sie aus unserer Kultur, aus unserer Erziehung, von unserer Gesellschaft, in der wir aufwachsen. Und sie stehen so fest in uns. Und sie behindern den Geist Gottes. Sie behindern unseren Wachstum. Wir kommen irgendwie nicht weiter. Und in diesem falschen Denken, dahin will Gott, der Teufel, der Verführer uns hinbringen, uns hinführen, dass wir so zu Fall kommen. Werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ich habe dann in der Missionsarbeit immer wieder Bibelarbeiten, Hauskreise gemacht mit Leuten, die, sage ich jetzt mal, okkult waren. Die haben also richtig heftig hier im okkulten Bereich gewirkt und waren aber interessiert für die Bibel und habe ich Bibelkreise mit ihnen gemacht oder waren immer wieder welche dabei. Und da merkte ich schon, dass sie anfangen wollten mit ihrem Theater, sage ich jetzt mal so, und dass sich diese bösen Geister melden wollten. Und ich habe dann einen Schluss getroffen. Ich habe lange hin und her überlegt, wie gehe ich damit um, denn sehr viele Leute sind im Okkultismus verfangen. Also ich bin erstaunt. Ich habe mal in meinen Bekanntenkreisen so eine Art Umfrage gemacht und also über 90% hatten dann schon direkte Erfahrungen, Tische, Rücken, all diese Sachen. Natürlich nur aus Spaß, klar. Wollte mal sehen, was da ist. Jedenfalls habe ich dann eine Entscheidung getroffen, dass ich sagte, Herr, egal was ein Mensch in seinem Leben tut und wie tief er verstrickt ist in der Finsternis, der eine mehr, der andere weniger, aber am Ende des Tages muss er das Evangelium verstanden haben. Hilf mir, dass ich ihnen erklären kann, wer du bist und was du für sie am Kreuz getan hast. Ich möchte die Botschaft des Kreuzes weitergeben, weil ich weiß, das braucht dieser Mensch. Und dann habe ich gebetet, während ich noch die Bibelstunde hielt und mich mit ihnen unterhalten hatte, betete ich gleich, sei Herr, lass nicht diese finsteren Mächte sich offenbaren. Sie würden unser Bibelstudium stören, sie würden es ablenken auf eine andere Richtung, das können wir nicht brauchen. Ich will gar nicht hören, was sie zu sagen haben. Das interessiert mich nicht. Der Teufel ist ein Lügner von Anfang an. Warum sollte ich ihm zuhören? Ich will auch nicht wissen, was die Dämonen alles zu sagen haben, wie das oft in Büchern so beschrieben wird. Das bringt uns doch nicht weiter. Sondern damit verfängt uns ja der Verführer in falsche Gedanken. Ich will es nicht hören. Und ich habe gebetet, Herr, lass es nicht zu. Ich will es nicht hören. Ich will es auch hier in der Bibelstunde nicht haben. Sondern ich möchte dein Wort erklären und ich möchte ihnen dieses Evangelium nahebringen. Und Gott hat das Gebet gehört, hat sich nie irgendwas da so erregt und sich Luft machen können in diesen Bibelarbeiten. Feurige Pfeile, sie treffen auf unsere Gedanken. Das ist ein Angriffsziel des Feindes. Hier oben. Und ich kann dir sagen, bei der Seelsorge mit okkult belasteten Menschen, das Schwierigste oder die größte Herausforderung ist, das falsche Denken hier oben zu korrigieren. Dass man anfängt, biblisch zu denken. Dass das magische, mystische, heidnische Denken rauskommt und gereinigt wird durch das klare Evangelium der Verkündigung des Wortes Gottes. Das ist, was ein Mensch braucht. Und das ist schwer. Dann ist das andere Ziel unser Herz. Ich möchte fast sagen, es ist gleich oben auf mit der Auseinandersetzung in der Gedankenwelt. Meine Gefühle, meine Gemütsstimmungen, meine heimlichen Begierden, er kennt sie. Er ist sehr erfahren unser Feind in diesen Dingen. Er weiß, wo wir schwach sind. Und dort schießt er seinen Pfeil hin. Genau an der Stelle. Weil es sich um Gefühle handelt, ist das schwer beizukommen. Du merkst es irgendwie gar nicht, bevor es schon zu spät ist. Und dann entzündet es etwas. Ein feuriges Pfeil wird abgeschossen, damit es irgendwo trifft, wo brennbares Material ist. Und dann brennt das wie von alleine weiter. Und dann sitzt das im Herzen eines Menschen und du bekommst es nicht mehr los. Ein Beispiel, das zweite Beispiel. Saul, der König Saul, er liebte das Volk Israel. Er war bereit dafür zu kämpfen. Und er war mitten im Kampf gegen die Philister. Und da kommt Samuel zu ihm und sagt ihm, du warst ungehorsam. Gott hat dir einen Befehl gegeben und du hast ihn nicht befolgt. Und Gott muss dich als König verwerfen. Und dann sagt Saul zu ihm, ja, aber ich fürchtete das Volk und ich gehorchte seiner Stimme. Für ihn war die Meinung seines Volkes wichtiger als die Meinung Gottes. Er liebte sie mehr als Gott. Und es wurde ihm zu Verhängnis. Aber war es falsch, dass Saul, der König, sein Volk liebt? Dass er sich beratschlagen lässt von seinem Volk? Das war ihm doch nicht schlecht. Das war doch gut. Und trotzdem wurde es ihm zu Verhängnis. Ein anderes Beispiel. Adam liebte Eva. Oder? Und als sie versucht wurde im Garten, zeigt der Versucher nicht sein wahres Gesicht. Er geht auch nicht zu Adam, er geht zu Eva. Er verführt sie. Sie nimmt von der Frucht und sie gibt dann den Adam. Und er nimmt von ihr. Und sie fallen beide von Gott ab in die Sünde. Und dann kommt Gott in den Garten und stellt beide zur Rede. Und weißt du, was Adam sagt? Die Frau hat mir gegeben. Ich habe den Baum nicht angerührt. Stimmt doch. Er war der erste Rechtsanwalt. Ich hab ihn nicht genommen. Sie hat genommen. Ich habe nicht dein Gesetz übertreten. Ah, aber Gott war schlauer als er. Wenn du genau liest, sagt Gott, ihr sollt nicht essen von dem Baum. Und das hat er gemacht. Und er hat genommen. Aber überleg jetzt. Und dann sagt er, die Frau, die du mir gegeben hast als Gehilfin, sie gab mir. Was er sagt ist, Gott, die Frau hast du mir gegeben. Du hast gesagt, ich soll sie lieben. Ich soll ihr anhangen. Und das habe ich getan. Merkt ihr? Das hat er getan. Er liebte sie. Und wenn sie nimmt, soll er nicht nehmen? Soll sie dann verbannt werden und sterben müssen? Und er soll dann allein im Garten bleiben? Wie soll das funktionieren? Ich liebe sie. Ist das verkehrt? Ist nicht die Fähigkeit zu lieben genau das, was uns in Ebenbildlichkeit Gottes macht? Gott hat uns zu seinem Ebenbild geschaffen. Dass wir lieben können, das haben wir von Gott bekommen. Und nun nimmt der Teufel diese Gabe und funktioniert sie um in eine Anfechtung und eine Versuchung. Überleg mal, wie schlau ist das? Wie willst du dem widerstehen können? Erklär mir das einmal. Und so sagt es der Paulus in 2. Korinther, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Da sitzen wir mittendrin. Eine Frage an alle Väter und Mütter hier heute Morgen. Also, du liebst dein Kind, nicht? Liebst du ihn sehr viel? Liebst du dein Kind so sehr, wenn sein Leben in Gefahr wäre, würdest du eine Sekunde darüber nachdenken, ob du nicht bereit bist, dein Leben einzusetzen für das deines Kindes? Ich glaube, du würdest nicht darüber nachdenken. Ich habe so den Eindruck, die Väter, Mütter, die hier sind, ihr liebt eure Kinder, du liebst deine Kinder und du würdest sofort ohne Nachdenken dein Leben geben für das deines Kindes. Da brauchst du nicht erst überlegen, ob du das machen willst. Du liebst dein Kind. Liebst du dein Kind über alles? Verstehst du? Jetzt kommen wir dort, wo der feurige Pfeil dann sitzt. Würdest du Jesus um deines Kindes willen verleugnen? Würdest du das machen? Überleg einmal. Und ich hoffe nicht, dass das jemals so eine Situation eintrifft. Aber ich kenne viele Beispiele und wir wissen aus der Kirchengeschichte. Ständig kommt es zu solchen Konflikten. Wir hatten einmal ein Gespräch, das war in Bulgarien mit einem Pastor aus einer Baptistengemeinde und seine Tochter ging in den Kindergarten. Und dann fing sie an, im Kindergarten Glaubenslieder zu singen. Der hat sie zu Hause gelernt. Ja, da war natürlich die Polizei bei ihnen da am Abend. Und dann hieß es, ja, also wenn das nochmal vorkommt, dann werden wir ihr Kind wegnehmen. Sie kommt dann in eine Erziehungsanstalt. Was machst du jetzt? Was sagst du deinem Kind? Ja, das sind feurige Pfeile. Verstehen wir, warum Jesus in Offenbarung Kapitel 3 schickte doch den Brief an Ephesus, das Sendschreiben, nicht? Und er lobt die Gemeinde, ihr seid fleißig, ihr arbeitet und so weiter. Und dann sagt er aber eins habe ich gegen euch. Und ihr habt die erste Liebe verlassen. Und man denkt, ja, warum ist Jesus da so erpicht, dass wir ihm die erste Liebe geben müssen? Aber wenn du jetzt denkst, wie die feurigen Pfeile des Feindes fliegen, dann merken wir, sie haben die Liebe zu Jesus ersetzt mit der Liebe zu irgendetwas anderem. Vielleicht war es die Liebe zu ihrer Gemeinde, zu ihrer großen Aktivität. Sie waren eine super Gemeinde, Vorbild für alle. Kann man das mehr lieben als Jesus? Oder vielleicht haben sie große, tiefe Erkenntnisse über Jesus gehabt. Und liebten sie ihre Erkenntnis mehr als Jesus? Ist das möglich? Es ist möglich. Das kann passieren. Und Jesus sagt ihnen, nein, das dürft ihr nicht zulassen. Ihr habt die erste Liebe verlassen, heißt, ihr seid hier versuchbar, verwundbar vom Feind. Und er wird es ausnutzen. Und es wird euch zum Schaden kommen. Denn er wird einen Weg finden, wie er das Pfeil in dein Herz lenken kann. Und es wird dir zum Verhängnis. Ja, wir fragen, wer kann bestehen? Wir sind doch hilflos, oder nicht? Das ist so listig. Das ist so trügerisch. Jetzt verstehen wir, wenn Paulus diesen Abschnitt beginnt, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wenn wir über diese Dinge reden, dann wollen wir es tun mit diesem Anliegen, dass wir Gottes Stimme vernehmen, dass wir seine Hilfe in Anspruch nehmen für uns. Und dann betont er und sagt eben, nimm die ganze Waffenrüstung, tue es, ziehe es an. Den Helm, den Brustpanzer, den Schild des Glaubens, das Schwert des Heiligen Geistes. Wir brauchen die ganze Waffenrüstung Gottes. Und wir müssen stark werden in den Herrn Jesus. Wie werden wir stark? Nun, die ganze Waffenrüstung müssen wir ergreifen. Wir müssen ein Beispiel ist im Gebet. Wenn ich merke, dass ich angefochten bin, der Geist Gottes hilft uns ja, er macht uns auf Dinge aufmerksam, er führt uns durch das Wort Gottes zur Erkenntnis unserer Schwachheit und das, was wir über alles lieben, ist unsere Schwachheit. Und er weiß es. Also, was mache ich jetzt? Römer 10. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denke nicht an die Bekehrung, sondern denke an heute. Meine Seele ist angefochten. Und der Herr Jesus, ich brauche ihn. Und dann bete ich so, Herr Jesus, hilf mir jetzt. Sei mein Heiland, ich befehle dir meine Seele an. Denn wie ich mich sonst schützen soll vor diesen Anfechtungen, das weiß ich nicht. Das Wort Gottes soll reichlich unter uns wohnen. Dass es stark werden im Glauben. Dass mein Denken biblisch wird. Dass der Satan mich nicht verführen kann zu einem falschen Denken und falschen Schlussfolgerungen. Und da haben wir ein Beispiel dafür. Wenn ihr mir noch folgen wollt, habt ihr noch ein bisschen Kraft für noch eine Runde. Römer 8. Weil das ist super. Also das ist sowas von genial. Das ist genau das, was wir jetzt fragen wollen. Was mache ich jetzt? Wie werde ich stark im Glauben? Wie ziehe ich die Waffenrüstung Gottes an? Damit ich am bösen Tag widerstehen kann. Merkst du, er sagt böser Tag. Es gibt Tage, die sind böse. Es scheint, als ob alle Probleme auf einmal kommen. Schon mal erlebt? Es kommt nie ein Problem nach dem anderen. Sie kommen alle schön zusammen. Und dann bist du überwältigt. Und dann weißt du nicht, was du tun sollst. Römer Kapitel 8. Schau mal Vers 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Oh, jetzt kommt. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Schild des Glaubens. Sofort, das ist schon oben. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Vertrauen in den Herrn Jesus. Ja, aber jetzt kommt die Gegenanzeige. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Wer will Anklage erheben? Unser Feind heißt ja der Ankläger. Wir wissen, er will Anklage. Nicht der Nachbar, der klagt mich jetzt an, weil mein Zaun zu hoch ist und so weiter. Nein. Der Ankläger will mich anklagen. Das ist eine geistliche Anfechtung. Er spricht hier von einem feurigen Pfeil, das hier auf meine Seele gerichtet ist. Und dann sagt er, was? Gott ist es, der rechtfertigt. Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ich bin in Christus gerechtfertigt. Er hat meine Sünden vergeben. Dann kommt der nächste Pfeil. Schau mal, Vers 34. Wer will verurteilen? Das will er. Er will mich verführen, zu Fall bringen. Und dann unter das Gericht Gottes bringen, mich verurteilen vor Gott. Und hier heißt die Antwort, Christus ist es, der gestorben ist, ja vielmehr, der noch auferweckt ist und auch zu Rechten Gottes ist, der für uns eintritt. Das ist eine mächtige Waffenrüstung. Er tritt für mich ein. Da kommt das nächste Pfeil schon geschossen in Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Da haben wir es. Ja, wir wissen wir. Jetzt nimmt er ein paar Beispiele. Drangsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blödsinn. Dann denk jetzt nicht, ja, das sind alles innerweltliche Ursachen. Wenn ich Probleme habe in der Arbeitsstelle, dann geht es mir halt eben schlecht. Drangsal oder Angst haben sehr oft geistliche Hintergründe. Wir reden dann vielleicht von Panikattacke oder so irgendetwas. Und dann merken wir nicht, dass das aus anderen Quellen kommt. Dass der Feind uns Angst einjagt. Dass wir uns Sorgen machen über das Normale hinaus. Drangsal ist eine Bedrängung, wir sagen Anfechtung. Das sind die Tage und die Zeiten, wo du nicht, wo du dir unsicher bist, ob du noch weitermachen kannst im Glauben. Hast du das schon mal erlebt? Wo solche Zweifel kommen, wo du über dir selbst oder andere Christen so enttäuscht bist, dass du denkst, nee, also mit der Liebe Jesu irgendwie funktioniert das nicht. Verfolgung, wo kommt sie her? Auch Hunger, Blöße, Gefahr und Schwert, all diese Dinge haben sehr oft einen geistlichen Hintergrund. Und der Glaube, meine Beziehung zum Herrn, wird getestet. Wie geschrieben steht, Vers 36, um deinen Willen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Die Hilflosigkeit kommt hier zum Ausdruck nicht. Was können wir dem entgegensetzen? Doch können wir, Vers 37, aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, wir haben es wieder, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. So geht die Gemeinde Jesu in die Anfechtung hinein. So ziehen wir die Waffenrüstung Gottes an, wenn wir zurückkommen auf Epheser Kapitel 6, dass wir gerüstet sind, wenn wir in die Notlage kommen. Ich frage jetzt, ist der Feind in deinem Leben eingedrungen, in deine Familie, unsere Gemeinde? Haben wir ihm Raum gegeben? Waren wir nicht achtsam? Wir haben gepennt. Die Waffenrüstung liegt da verrostet und verstaubt irgendwo in der Ecke. Oder vielleicht machen wir es anders. Wir polieren das Ding auf Hochglanz und stellen es im Museum aus. Aber wir ziehen sie nicht an. Jesus, unser Heerführer, wie ist das, wenn er durch die Reihen seiner Gemeinde geht und hier im Militärton: Seid stark, wacht auf, haltet stand, zieht die Waffenrüstung Gottes an. Und rührt sich da irgendwas? Oder muss der Herr sagen: Ich dachte, ich hätte hier eine Gemeinde, wo sind die Leute? Wer ist bereit, das Feld zu behalten und sein Leben für den Herrn einzusetzen? So haben wir im Laufe der Geschichte wunderbare Glaubenslieder, die auch moderne Glaubenslieder sprechen davon, aber auch von der Vergangenheit. Ich will euch jetzt noch zum Schluss ein Lied vorlesen von Johann Heinrich Schröder. Im 17. Jahrhundert, also von 1667 bis 1699, hat er gelebt. Und wenn ich das jetzt vorlese, dann wirst du merken, wir sind ja nicht die Ersten, wir sind nicht die Einzigen. Diese Auseinandersetzung hatte das Volk Gottes von Anfang an. Nichts Neues unter der Sonne. Lernen wir von den Frauen und Männern der Vergangenheit, die sich bewähren konnten durch Gottes Gnade und seine Hilfe. Und sie haben dann so Folgendes geschrieben. Also in dem Lied heißt es: Jesus, hilf siegen. Merkst du? Er befiehlt seine Seele Jesus an. Er ruft den Namen Jesu an. Und das ist unsere Losung. Das ist der Banner des Sieges. Jesus Christus, unser Herr. Der Name, der über alle Namen steht. Und nur in diesem Namen ist Heil. Im Himmel und auf Erden. Es gibt keinen anderen Namen. Den müssen wir anrufen. Das macht er hier. Jesus, hilf siegen, du Fürst des Lebens. Sieh, wie die Finsternis dringet herein, wie sie ihr höllisches Heer nicht vergebens mächtig aufführet, mir schädlich zu sein. Satan, der sinnet auf allerlei Ränke, wie er mich fichte, also anfichte, verstöre und kränke. Dann wieder. Jesus, hilf siegen. Ach, wer muss nicht klagen? Herr, mein Gebrechen ist immer vor mir. Hilf, wenn die Sünden der Jugend mich nagen. Ah, das kommt dann auch wieder hoch, die mein Gewissen mir täglich vorhält. Ach, lass mich schmecken, dein kräftig Versöhnen, deine Versöhnung, und dies zu meiner Demütigung dienen. Jesus, hilf siegen, wenn in mir die Sünde, nämlich Eigenlieb, Hoffart und Missgunst sich regt, wenn ich die Last der Begierden empfinde und sich mein tiefes Verderben darlegt. Hilf mir, dass ich vor mir selbst mag erröten und durch dein Leiden mein sündiges Fleisch töte. Jesus, hilf siegen und lass mich nicht sinken, wenn sich die Kräfte der Lügen aufblähen. Hier oben kommt das Pfeil nicht und mit dem Scheine der Wahrheit sich schminken. Lass doch viel heller deine Kraft sehen. Steh mir zur Rechten, o König und Meister. Lehr mich zu kämpfen und prüfen die Geister. Jesus, hilf siegen im Wachen und Beten. Hüter, du schläfst ja und schlummerst nicht ein. Lass dein Gebet mich unendlich vertreten, der du versprochen, mein Fürsprecher zu sein. Wenn mich die Macht mit Ermüdung will decken, so wollest du mich, Jesus, ermuntern und wecken. Jesus, hilf siegen, wenn alles verschwindet und ich mein Nichts und Verderben nur sehe. Er kann nichts anderes sehen, nur noch das Drangsal. Wenn kein Vermögen zu beten sich, er kann nicht mal mehr beten. Wenn ich vor Angst und vor Zagen vergehe, ach Herr, so wolltest du im Grunde der Seelen mich mit dem innersten Seufzen vermählen. Also ihm helfen zu beten, wenn er keine Worte mehr findet. Und dann zum Schluss, Jesus, hilf siegen, lass mir es gelingen, dass ich das Zeichen des Sieges erlange. So will ich ewig dir Lob und Dank singen. Jesu, mein Heiland, mit frohem Gesang. Wie wird dein Name da werden gepriesen, wo du, o Held, dich so mächtig erwiesen. Was soll am Ende dabei rauskommen, Geschwister? Dass der Name Jesu geehrt wird. Wenn wir den geistlichen Kampf führen und Christus den Sieg in unserem Leben vollbringt, wird sein Name geehrt, wird bewiesen, er ist ein mächtiger Heiland. Er vermag sein Volk durch viele Anfechtungen und Kämpfe hindurch an das Ziel zu bringen. Es ist entscheidend wichtig, nicht nur wie wir anfangen im Glauben, sondern wie wir es zu Ende bringen, ob Gott zum Ziel kommt mit uns. Wollen wir zusammen beten? Himmlischer Vater, wir danken dir für die Waffenrüstung. Wir danken dir, dass du uns einen Heiland geschenkt hast, der uns kennt, der versucht wurde wie wir und überwunden hat. Ich bitte, Herr, wo immer der Kampf im Leben stattfindet, in diesem Moment, bei uns hier, die wir versammelt sind. Wir befehlen unsere Seelen dir an. Hilf uns, Herr Jesus. Sei du unser Sieg. Und wir werden dich anbeten und dir danken. Denn du bist groß und mächtig. Ein wunderbarer Heiland. Amen.